Marienroth-Podcast, powered by Landau Media.
Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres Podcasts im Jahre 2022. Für den Auftakt habe ich mit André Puchta gesprochen. Er ist Regionalleiter Unternehmenskommunikation und Pressesprecher für die Regionen Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern für die Sana-A-Kliniken. Gleichzeitig ist er ehrenamtlich aktiv und hat im vergangenen Jahr sein erstes Buch veröffentlicht. Ganz nebenbei haben er und ich mit der TV-Serie GZSZ und dem Musikbusiness eine Querverbindung, die für uns jeweils immer wieder zu einem weiteren Sprungbrett im beruflichen Werdegang wurde. Wie mir eigentlich erst durch dieses Interview klar wurde. Und damit ein gesundes neues Jahr und Ton ab! André, der Knacki Deuser, fand meine Frage nach einem bunten Lebenslauf, na, ich möchte mal sagen, interessant. Vielleicht war er auch ein bisschen pikiert, ich weiß es nicht ganz genau. Aber wenn man auf deiner Webseite vorbeischaut, dann lese ich da auch einen, ja, auch einen gewissen Stolz für einen, aus meiner Perspektive, bunten Lebenslauf. Lese ich das richtig raus oder hast du auch das Gefühl, na, man muss sich noch viel zu viel dafür rechtfertigen?
Ja, definitiv. Also ich bin in erster Linie natürlich total glücklich und auch dankbar, dass ich diesen Weg einschlagen durfte. Aber ich komme ja aus einer kleinen Gemeinde im Norden von Bayern. Ich bin ja ein waschechter Oberfranke, wie man mir vielleicht auch anhört. Und da standen die Weichen für mich damals noch ganz anders. Also ich besuchte die Hauptschule, ich hatte im Sportunterricht immer einen Attest. Also Sport war ich noch nie der große Fan und bin dann irgendwann ja auch als Azubi im Baumarkt gelandet. Also für mich gab es definitiv jetzt auch keinen Masterplan für meinen beruflichen Werdegang. Im Gegenteil, bin da als Quereinsteiger zur Materie gekommen und dann hat sich das dann alles so entwickelt. Also die Webseite beschreibt so ein bisschen, wo ich herkomme, wo meine Heimat ist und wo ich mich jetzt befinde, aber da ist natürlich dazwischen sehr, sehr viel passiert.
Nun lesen die Leute jetzt gerade, zumindest hoffentlich während des Hörens, nicht deine Webseite. Kannst du vielleicht so mal so ein paar Stationen beschreiben, die dich sozusagen bis zu dem Punkt geführt haben, an dem du heute stehst?
Also ich versuche mich kurz zu halten. Das ist bei mir immer so eine Geschichte, aber das ist dann auch mein Job. Also ich bin im Norden von Bayern aufgewachsen, habe die Schule besucht. Ich habe irgendwann mal für mich festgestellt, naja gut, was machst du beruflich? Eigentlich wollte ich Journalist werden, das hat damals nicht so geklappt. Das war auch Krisenjahr 2001 nach meiner Ausbildung. Aber schon während meiner Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel im Baumarkt hatte ich dann sehr schnell bemerkt, ist zwar alles sehr schön hier und gut, habe ich auch gut abgeschlossen, alles toll, aber so richtig, so richtig cool. Cool fand ich es dann auf Dauer auch nicht und dachte mir, naja, machst du mal was anderes. Mein Ausbilder, mit dem ich heute noch im Kontakt stehe, wir haben am gleichen Tag Geburtstag, der meinte zu mir, Mensch, das kannst du ja dein Leben lang machen, aber eigentlich musst du irgendwas anderes. Irgendwas mit Medien, irgendwas mit Menschen, mit Kommunikation. Vielleicht kannst du dich nochmal umorientieren. Und das habe ich dann auch getan, habe während meiner Ausbildung schon angefangen, als freier Mitarbeiter zu arbeiten für meine Heimatzeitung. Da habe ich dann bis zum Ende der Ausbildung, ich glaube, 600, 700 Artikel nebenher geschrieben, über alles Mögliche vom Schrebergartenverein bis hin zu Beerdigungen und was weiß ich was da, wo ich überall unterwegs war. Und dann hat es dann irgendwann geklappt. Ich habe auch über Konzerte berichtet, habe auf einem Konzert den damaligen Chartstürmer Oli P. kennenlernen dürfen. Der war mit seinem, ich glaube, Flugzeug im Bauch hieß der Song auf Platz 1 und über dessen Konzert habe ich berichtet. Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Der hat mir dann netterweise angeboten, dass ich ein Praktikum machen darf bei ihm in seinem Management in Berlin. So kam ich dann auch das erste Mal mit 19, 20 nach Berlin, hatte dann hier ein Praktikum gemacht und dann kam eins zum anderen. Ich bin dann irgendwann mal zum Fernsehen gewechselt, habe über Umwege glücklicherweise die Chance erhalten, bei Wer da entwen zu arbeiten, bei einer Talkshow. Damals gab es ja noch echte Gäste und da habe ich dann angefangen, auch mal am Telefon zu sitzen, die Anrufer entgegenzunehmen zu ganz lustigen Themen, Sex mit dem Ex und so weiter, was man da eben alles hatte. Und das war dann mein erster Ausflug in die Medienbranche. Ich bin dann nach München gezogen, es muss 2004 gewesen sein. Habe dann für eine Agentur gearbeitet, dort meine erste Leitungsfunktion in ihr gehabt. Da war ich 21, für einen kleinen Verlag gearbeitet, deren PR verantwortet. Und so kam dann das Nächste. Ich bin Ende 2008 nach Köln gezogen, hatte ein Angebot von einer Agenturgruppe, für die ich dann die interne und externe Kommunikation verantworten durfte. Das habe ich 4 Jahre in Köln gemacht. Und dann bin ich vom Rhein an die Spree gewechselt nach Berlin, Ende 2012.
Und da hast du die Kommunikation verantwortet beim Friedrichstadtpalast, richtig?
Ja, genau. Auch da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also es zog mich, wie gesagt, vom Rhein an die Spree, von Köln nach Berlin. Aber es begann damit, dass mich der Kulturmanager Dr. Bernd Schmidt als Intendant des Friedrichstadtpalastes als seinen Pressesprecher an sein Haus holte. Ich hatte mich ganz offiziell beworben, war auch, glaube ich, der Einzige ohne Abitur, der dort überhaupt eingeladen wurde zum Gespräch. Es gibt eine lustige Anekdote, als ich auf der Couch damals bei Bernd Schmidt saß und wir uns kennenlernten persönlich und er dann irgendwann meinte, Mensch, schön, dass Sie hier sind und wir haben Sie ja eingeladen und Sie haben einen interessanten Lebenslauf, studiert haben Sie nicht. Und das meint er gar nicht böse, im Gegenteil, der hat mir auch eine Chance gegeben und mich da gefördert und gefordert. Aber ich fühlte mich in dem Moment auch so ein bisschen in der Situation, dass ich vielleicht spätestens dann mich rechtfertigen sollte für mein bisheriges Leben. Und ich glaube, dann habe ich irgendwie gesagt, Mensch, ja, das stimmt, ich habe nicht studiert, aber das und das kann ich eben schon vorweisen in der Praxis, als Praxiserfahrung, und rutschte dann immer so ein Stück weiter von der Couch. Irgendwann flog ich dann fast schon von der Couch. Das bemerkte er dann auch, fand das anscheinend ganz, ganz amüsant und gut. Das muss der Moment gewesen sein. Später, das hat er mir irgendwann mal erzählt, als er sich dann auch für mich entschieden hat und dann mir die Chance geben wollte, eben dort als Sprecher anzufangen. Das war Ende 2012 und dann war es eine echt spannende Zeit am Haus.
Definitiv, das kann ich mir gut vorstellen. Wie du vielleicht gehört hast, haben wir ja ich glaube, das ist dann deine aktuelle Nachfolgerin, ne? Die Natascha Lecki hatten wir neulich erst im Podcast.
Also Natascha Lecki, genau, ich kann mich sehr gut erinnern, tolle Kollegin, ehemalige Kollegin, durfte ich mit an ihrem ersten Tag durch das Haus führen. Natascha Lecki ist nicht meine unmittelbare Nachfolgerin, da ich am Friedrichstadtpalast, ich war ja dort zuletzt als Direktor Kommunikation, das ist sie jetzt auch. Man muss dazu sagen, dass die Kommunikationsabteilung mittlerweile mit dem Vertrieb, mit dem Marketing zusammengelegt wurde und dadurch eine größere Abteilung entstanden ist. Damals war das noch autark und ich hatte dann ein eigenes Team, bis ich dann eben im Frühjahr 2019 von der Kultur in die Gesundheit gewechselt bin.
Genau, und da bist du heute. Also nach diesen vielen verschiedenen Stationen bist du jetzt Leiter der Unternehmenskommunikation der Sana-Kliniken Berlin-Brandenburg und, glaube ich, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe?
Ja, Sachsen nicht, aber MecPom ist richtig, Berlin-Brandenburg sowieso. Ich habe also vielleicht auch dazu Ende 2018 dann beschlossen, dass ich mich nochmal neu orientieren möchte. Ich musste nicht gehen, also es war aus wirklich freien Stücken, im besten gegenseitigen Einvernehmen, wie es immer so schön heißt. Ich hatte eine tolle Zeit am Palast, tolle Kollegen, auch einen wirklich guten Chef, der mich, wie schon erwähnt, gefordert und gefördert hat, Bernd Schmidt. Und dennoch habe ich dann beschlossen, komm, mach nochmal was komplett Neues, erfinde dich neu, so wie es ja auch schon oft in meinem Leben war. Immer dann zu gehen, wenn es am schönsten ist, oder mit etwas aufzuhören, wenn es am schönsten ist. Und ich bin dann eben von der Kultur in die Gesundheit gewechselt und verantworte jetzt seit Frühjahr 2019 die Kommunikation als Unternehmenssprecher der Sana-Kliniken in Berlin, Brandenburg und MecPom.
Damit bist du mitten in diesem Irrsinn namens Pandemie angekommen. Also du steckst mitten in diesem Geschehen und ohne reißerische Nachrichten zu erwarten. Aber kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen mitnehmen, ich sag mal, in das Innere des Sturms?
Ja, das mache ich sehr gerne. Auch wenn es wahrscheinlich nicht so ganz einfach ist, das als Außenstehender mit zu verfolgen oder mitverfolgen zu können. Also es ging ja auch erst ein Jahr später richtig los mit der Pandemie. Ich bin, wie schon erwähnt, im Frühjahr 2019 zur Sana gewechselt und dann irgendwann Ende 2019, Anfang 2020 hat uns das auch alles überrascht mit der Pandemie. Hat auch meinen Alltag beruflich wie privat sehr verändert. Man muss ja dazu wissen, dass alleine bei Sana weit über, ich glaube, 34.000 Menschen bundesweit arbeiten. Und ich habe da auch einen echt großen Respekt vor allen, die sich da seit 2 Jahren mit all ihrer Kraft und auch mit ihrem Können gegen dieses Virus und seine Folgen stemmen. Wir haben ja Kliniken nicht nur in Berlin, auch in Brandenburg. Also vielleicht auch für die Hörer zur Info, allein in Brandenburg boten ja im Oktober 11 der 25 Reha-Kliniken spezielle Angebote für die Behandlung von Post-Covid-Patienten. Wir haben auch in Sommerfeld in der Nähe von Berlin Kliniken, die heißen Sana-Kliniken Sommerfeld. Da bin ich ab und zu. Ich begleite dort eben auch Drehs vor Ort und ich bekomme das dann auch selbst mit, wie Menschen nach so einer überstandenen Infektion an den Langzeitfolgen leiden. Die reichen dann von Ermüdung über Vergesslichkeit, Schlafstörungen bis hin zu Atemproblemen. Und das ist dann auch für mich natürlich sehr frustrierend, ab und zu, wenn ich das sehe, dass dieser Kampf gegen diese Pandemie in der Öffentlichkeit ja zum Teil, wie soll ich sagen, echt zwiespältig gesehen oder vielleicht auch ganz abgelehnt wird. Aber unsere Teams, meine Kolleginnen und Kollegen, die sind da mit vollem Engagement dabei. Wir sind auch in der Pandemie echt zusammengewachsen. Wir unterstützen uns da gegenseitig und helfen uns gegenseitig.
Nun ist das Pandemie-Thema ja tatsächlich, ich würde sagen, so seit März 2020 kann man wahrscheinlich sagen, das dominante Thema in den Medien. Wie dringst du denn da aber vielleicht auch noch mit anderen Themen durch, die quasi aus deinem Arbeitsumfeld kommen? Und musstest du da vielleicht sogar ja ein paar neue Techniken entwickeln oder anwenden, weil sich alles im Prinzip so auf ein Thema bisher konzentriert?
Na, an seinen Techniken sollte man ja eigentlich als Kommunikator immer arbeiten, finde ich. Ich erfinde mich ja auch jeden Tag neu. Das ist während so einer Ausnahmesituation wie einer Pandemie, die man vielleicht auch nur einmal in seinem Leben hoffentlich erlebt, auch nicht so einfach. Bei mir war es so, als ich angefangen habe bei Sana, haben wir uns mit ganz unterschiedlichen Themen beschäftigt. Wir haben ja auch viel zu erzählen, also von der Pädiatrie bei uns bis zur digitalen Pathologie. Wir haben einen Therapiehund, den wir in der Alters- und Palliativmedizin einsetzen, bis hin auch zu Hightech-Brillen bei Herz-OPs. Das waren die Themen, mit denen habe ich mich bis zum Ausbruch der Pandemie überwiegend beschäftigt. Dann ging es los mit Covid. Wir haben heute weltweit, glaube ich, über 5,3 Millionen Tote im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung. Also da ist auch bei dieser Zahl natürlich die Dunkelziffer noch hoch. Aber irgendwann lag der Fokus der Anfragen seitens der Journalisten ganz klar auf der Pandemie. Und dann gab es dazu noch, wir hatten jetzt Anfang des Jahres eine Heilpraktikerin aus Berlin, die hat behauptet, dass bei uns am Sana-Klinikum in Berlin-Lichtenberg nach der ersten Impfung gegen Covid 50 unserer Kolleginnen und Kollegen gestorben wären. Also auch damit hatte ich zu tun, mit Desinformation, mit Fake News. Wir haben dann damals vor dem Landgericht in Hamburg auch eine einstweilige Verfügung gegen diese Frau erwirken können. Das zog dann viel mediale Aufmerksamkeit nach sich. Also heruntergebrochen kann man sagen, vor der Pandemie war es so, dass ich eben statt diesen durchtrainierten Tänzerinnen Experten zum Thema Adipositas in den Boulevardmedien platzierte. Und jetzt muss man auch mal neue Wege gehen. Ich versuche dann auch immer so einen Schwerpunkt von der Pandemie wegzulegen auf die anderen Themen, die wir ja auch noch haben. Also wir haben zum Beispiel im Herbst 2019 zum ersten Mal an einem deutschen Klinikum den roten Teppich ausgelegt für ehemals an Brustkrebs erkrankte Frauen. Da hatten wir Models auf einer Bühne, auf einem Laufsteg zwischen 30 und 65 Jahre, die einfach ihr Leben gefeiert haben. Und das war für mich wirklich ein bewegender, ein emotionaler Moment, weil wir es damals geschafft haben, diese mediale Aufmerksamkeit auf ein Thema zu lenken, das jährlich übrigens auch zwischen 600 und 700 Männer, also auch uns beide kann das treffen, ganz direkt betrifft, da auch sie immer an Brustkrebs erkranken können. Und diese Themen dürfen auch jetzt nicht vergessen werden.
Kommen wir nochmal zu einem Punkt. Du bist so ein Mensch mit so vielen Engagements. Kommen wir mal zu dem ehrenamtlichen Part. DPRG, Vorstand Berlin-Brandenburg, AUMA, Obama-Stiftung und unter anderem zum Beispiel die Klimawiese, was ich auch ganz spannend fand, sind so ehrenamtliche Themen, in denen du auch noch unterwegs bist. Wie kriegst du das eigentlich alles unter einen Hut und wo ergeben sich da vielleicht auch, ja, ich sag mal so passende Verknüpfungen, damit man, ja, im Business würde man sagen, Synergieeffekte erzeugt, die auch vielleicht helfen, das alles überhaupt wirklich unter einen Hut zu bekommen?
Ja, das werde ich ja oft gefragt, aber so schwer und so zeitintensiv finde ich das gar nicht, da ich ja sowohl meinen Job als auch meine Ehrenämter immer als Bereicherung angesehen habe, nie als Bürde. Das meine ich wirklich so. Also ich engagierte mich schon als Kind gegen den Walfang in Norwegen mit meinen Klassenkameraden. Ich war damals für Greenpeace sehr aktiv während der Schulzeit. Das hat sich dann so fortgesetzt. Das ist eben mein Hobby. Viele gehen dreimal in der Woche zum Sport und ich habe so meine zwei Ehrenämter und sollte öfter mal Sport treiben. Aber man kann es eigentlich auch so ausdrücken, ich habe meine Leidenschaft eben zu meinem Beruf gemacht und ich beschäftige mich heute ja auch mit Themenfeldern, die mich schon immer interessiert haben, also mit der Gesundheit, mit Menschenrechten, mit Bildung, Kultur, Umweltschutz. Und das bringe ich dann auch in meine Arbeit ein. Wir waren zum Beispiel das erste Krankenhaus in der Hauptstadt, was im Oktober 2019 dem Berliner Toleranzbündnis beigetreten ist und engagieren uns seitdem auch noch verstärkt für Respekt, auch für Chancengleichheit, für ein Arbeitsumfeld frei von Vorurteilen. Das habe ich auch schon während meiner Zeit am Friedrichstadtpalast forciert. Und wie man das vielleicht auch miteinander zusammenbringt, das kann ich an einem schönen Beispiel auch ganz gut erzählen. Wir haben im April 2020, als wir schon mitten in der Pandemie uns befanden, mitten im Sturm konzipierte ich für Sana eine Wertschätzungskampagne, die nennt sich Medizin für Kultur. Und da haben sich damals mitarbeitende Kolleginnen und Kollegen von mir aus der Gesundheitsbranche plakativ an die Seite aller kultureller Institutionen gestellt, also der ehemaligen Kolleginnen und Kollegen von mir, die auch am Friedrichstadtpalast arbeiten und keine leichte Zeit hatten. Wir haben damals Motive uns überlegt, da zum Beispiel Texte wie Kultur spiegelt die Stadt, wir spiegeln Magen und Darm. Und diese Texte, die wurden dann später auch von rund 70 Theatern, Opern und Konzerthäuser aufgegriffen in ganz Deutschland, darunter die Staatsoper unter den Linden, Deutsche Theater Berlin, Gasteig München. Also das berührte mich schon, weil ich eben gesehen habe, wie man auch ganze Branchen miteinander verknüpfen kann und auch Ehrenämter und den Hauptjob irgendwie zusammenbringen kann, ohne dass sich das beißt.
Und als wäre der Tag mit Arbeit und Ehrenamt nicht schon ausgefüllt, hast du mit Halbzeit-Story ja auch noch dein eigenes Buch veröffentlicht. Da würde mich echt interessieren, wie ist es denn entstanden? Und natürlich, weil viele es vielleicht noch nicht gelesen haben, hier auch die Chance zu erzählen, worum geht's denn?
Ja, naja, also jeder von uns erlebt ja so einiges im Leben. Der eine eben mehr, der andere mal weniger. Bei mir war es eher mehr. Und jetzt gibt's ja so viele Menschen, die ein Buch schreiben und man muss sich immer die Frage stellen, naja, interessiert das irgendjemanden? Ich habe das mehr für mich gemacht als für andere. Da bin ich auch ganz ehrlich. Für mich war das anfangs, der ursprüngliche Gedanke war, schreib mal alles auf, wie so ein Tagebuch. Und irgendwann stellst du dir in dein Regal dein Buch und kannst mit vielen vielleicht auch abschließen. Und das hat sich dann gedreht, auch während des Lockdowns. Mir war es dann irgendwann auch wichtig aufzuzeigen, dass eben der Schulabschluss nicht zwingend über den Verlauf des Lebens, deines Lebens entscheidet. Und so entstand dann auch die Idee zu meinem autobiografischen Mutmacherbuch Halbzeitstory, da ich mir eben auch generell mehr Herz statt Hetze wünsche. Ich wünsche mir manchmal auch mehr Mut statt Miesmacherei. Das habe ich auch versucht im Buch deutlich zu machen, mit ganz persönlichen Geschichten und Einschätzungen, aber auch mit einem ehrlichen Blick auf vieles. So entstanden dann knapp 200 Seiten. Und das Buch ist jetzt seit Anfang November erhältlich. Ganz ohne Verlag übrigens, also auch das habe ich vom Cover bis hin zum Inhalt komplett selbst gemacht. Dank der Unterstützung auch von Freunden, die mich da begleitet haben. Christoph Hoffmann zum Beispiel vom RTL Nachtjournal, der das Vorwort beigetragen hat.
Du hast im Vorgespräch schon ein bisschen erzählt, dass du noch, ist wohl noch gar nicht lange her, ja, auch mal deine Klinik oder deinen Arbeitgeber von innen kennengelernt hast, nämlich als Patient. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen gucken, was ist denn passiert und was hat das vielleicht auch für Auswirkungen gehabt auf deine Arbeit? Weil du nimmst natürlich quasi aus der Perspektive der Patientin, des Patienten, deinen Arbeitgeber war.
Ja, also die Arbeit meiner Kolleginnen und Kollegen und aller, die in der Gesundheit arbeiten, ja jetzt nicht nur bei uns, sondern auch bei unseren Mitbewerbern, befreundeten Mitbewerbern, die nahm ich schon vorher total ernst. Ich bin auch Zivildienstleistender gewesen. Ich habe 10 Monate in einem Altenheim gearbeitet. Mein Vater war damals Pflegefall, er ist gestorben, als ich 17 war. Und ich habe damals auf der Station oder in dem Gebäude, in dem er auch verstorben ist, meinen Zivildienst gemacht. Also ich wusste natürlich schon ungefähr, was man da leistet und wie wichtig das auch ist. Irgendwann begannen dann bei mir mal die Problemchen. Das war schon vor ein paar Jahren. Da habe ich dann gemerkt, Mensch, irgendwas stimmt mit meiner Galle nicht. Ich sollte vielleicht mal meine Ernährung ändern. Jetzt war ich nie so, dass ich jeden Abend eine Pizza verdrückt habe, aber irgendwann ging es dann los mit einem Gallenstein. Ich hatte eine Gallenkolik und als ich im Zoologischen Garten unterwegs war, das ist echt nichts Schönes, das wünsche ich niemandem. Das sind Schmerzen, die will keiner haben. Das war dann auch irgendwie nach 15 Minuten wieder vorbei und dann zieht man das so ein bisschen hin und irgendwann, naja, geht man mal zum Arzt. Jetzt habe ich ja genügend Ärzte um mich herum, wollte mich aber dann natürlich auch nicht vordrängeln. Habe dann gewartet, bis man irgendwann mal wieder, bis es ein bisschen ruhiger wurde nach der ersten und zweiten Welle, mich dann untersuchen lassen. Und dann stand irgendwann fest, okay, die Galle muss raus. Und dann gab es auch einen OP-Termin und wirklich, der OP-Termin wäre dann irgendwie 9 Tage später gewesen und keine Ahnung, eine Woche vor dem ursprünglichen OP-Termin ging es mir nicht so gut abends und ich dachte mir, hui, so, jetzt solltest du vielleicht doch nochmal raus vor die Tür. Das war im August diesen Jahres und ich bin dann nachts mit der letzten U-Bahn noch, habe ich mich noch zur Notaufnahme geschlichen, kam rein, ich kann mich erinnern, ein Kollege kam auf mich zu und meinte, Mensch, Herr Puchter, was machen Sie denn noch hier? Es war nachts um 12:30, haben wir noch Gäste im Haus? Also am liebsten hätte ich gelacht, aber nach Lachen war mir natürlich auch nicht zumute und ein paar Minuten später lag ich dann auch auf der Liege und wurde dann 8 Stunden später operiert. Gab noch eine schöne Anekdote, als ich in den OP-Saal reingefahren wurde, meinte die Anästhesieärztin zu mir, Mensch, Herr Puchter, das ist jetzt das erste Mal in gut 2,5 Jahren, dass Sie mal für eine Stunde Ihren Mund halten, oder? Und da lachte ich dann auch. Also ich war da auch wirklich tiefenentspannt. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Geschichte, die ich erzähle, sondern wie alles andere hoffentlich auch war. Und ich lag dann dort und war total entspannt. Normalerweise ist man ja aufgeregt, wenn man operiert wird. Und ist ja auch jetzt nicht unbedingt was Schönes, ja. Aber ich war da schon, dachte mir, okay, so in einer Stunde ist alles vorbei und dann die Galle ist weg und dir geht's viel besser. Und ich war da total relaxed und habe mich natürlich gefreut, dass ich da auch schnell einen Termin bekommen habe, wie alle anderen Patienten auch. Also ich hatte da keine Vorzugsbehandlung, sondern eine gute Betreuung. Und dann lag ich dann auch 2,5 Tage mal stationär und das war ganz amüsant. Wir hatten da auch Besuchsverbot, also viel war nicht möglich, aber man hat ja da schon auch ein bisschen Kontakt zum Pflegepersonal und man bekommt viel mit, was man vielleicht verbessern könnte. Und einiges haben wir davon umgesetzt. Das macht auch unsere Geschäftsführung sehr, sehr gut, ist da mal regelmäßig im Austausch. Also da habe ich schon mitbekommen, wie wichtig es ist, dass man da an den Stellschrauben noch einiges ändert und verbessert. Und ich bin da dem Pflegepersonal sehr dankbar gewesen, dass sie sich gut um mich gekümmert haben.
Na und sehr schön, dass du wieder gesund und munter bist an der Stelle, ne? Was für mich jetzt so ein bisschen die Schlussfrage wäre, in einer Zeit nach der Pandemie, was wird aus deiner Sicht auch in der Kommunikationsarbeit sich da vielleicht auch wieder ein bisschen verändern? Also ich denke an so Sachen, in meinem Job zum Beispiel ist es so, wir stellen fest, immer mehr Kolleginnen und Kollegen wollen gerne von zu Hause arbeiten. Ist zum Beispiel bei euch ja gar nicht so ohne weiteres machbar. Aber hast du so ein Gefühl, bei dem du denkst, naja, das und das wird sich wahrscheinlich auch bei uns verändern und vor allen Dingen auch vielleicht in der kommunikativen Arbeit?
Also wenn ich von mir ausgehe, ich liebe Menschen, ich vermisse Menschen oder ich vermisste Menschen auch in den letzten Monaten. Ich bin teilweise im Büro, teilweise arbeite ich wie meine Kolleginnen und Kollegen aus der Kommunikation auch von zu Hause. Ich glaube, dass wir alle wieder lernen müssen, miteinander umzugehen. Das fängt ja schon damit an, wenn man mal jemanden auf der Straße begegnet, obwohl man geboostert ist, geimpft und eine Maske auf hat und Abstand hält. Man weiß ja eigentlich schon gar nicht mehr, wie man sich begrüßen soll. Macht man das jetzt noch mit einem Handschlag? Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal jemandem die Hand gegeben habe. Ich glaube, das war März 2020. Also das sind schon so Basics, die wir, glaube ich, wieder lernen müssen, wie wir in Zukunft miteinander umgehen. Dann merke ich das auch im Bewerbungsprozess. Also ab und zu hat man ja auch vielleicht mal eine Stelle zu besetzen oder man bekommt das auch mit bei mir im Berufsverband der Kommunikation, auch in der DPRG, von anderen, wie sich das verändert hat, wie die Ansprüche auch der Bewerberinnen und Bewerber gewachsen sind, dass viele nur noch von zu Hause arbeiten wollen oder schon einen Anfahrtsweg von 25 Minuten zu weit entfernt erscheint. Und naja, so wirklich so Meetings persönlich muss gar nicht mehr. Also es gibt ja so zwei Typen. Bei mir im Team möchten sich alle möglichst oft sehen, weil wir das auch wirklich gut finden und wichtig finden. Es gibt aber auch ganz andere, die das gar nicht mehr für wichtig erachten. Ich glaube, das ist so das, was mich auch in der Kommunikation verändert hat. Also man macht halt viel mehr über Teams, über Zoom und ich vermisse das schon. Ich hoffe, dass wir das im nächsten Jahr wieder so ein bisschen ja in die Waage bekommen, dass das ausgeglichener ist und dass wir irgendwann nach den ganzen Mutanten wieder mehr zu einem Face-to-Face miteinander finden.
André, ein schöneres Schlusswort kann ich mir wieder mal nicht wünschen. Ganz herzlichen Dank auch für deine Zeit, die du dir genommen hast. An der Stelle bleibt eigentlich nur zu sagen, danke und bleib gesund.
Danke dir, lieber Jens.
Der Medienhut-Podcast, powered by Landau Media.